Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Unter Strom, der energiegeladene Podcast mit IT-Alleswisser und Elektro-Guides Doc Power und Mr. Cool.
Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unter Strom, eurem Schneider Elektrik Podcast. Heute mit einem Gast aus Österreich, auf den wir uns sehr, sehr freuen. Aber zuerst einmal erwartet ihr natürlich alle da draußen, dass ich den Michael begrüße und das tue ich jetzt auch. Und wir dürfen es ruhig sagen, der Michael hat sich extra für euch, unsere ZuhörerInnen, Zeit genommen, um den Podcast aufzunehmen, aus seinem Urlaub hinaus, heraus sozusagen. Michael, bist du entspannt?
Aus dem Urlaub, Stefan. Ich bin ja, noch nicht ganz entspannt, aber das kommt dann nach der Aufnahme. Ich habe jetzt quasi den ersten Urlaubstag nach dem Wochenende und es ist nicht nur mein erster Urlaubstag, es ist ein Tag vor der Ankunft meines E-Autos. Wir sind ja so ein kleiner Elektromobilitäts-Podcast geworden, deswegen sollte man das halt auch nochmal so ein bisschen erwähnen, würde ich sagen. Ne?
Ja, und ich kann dir sagen, ich bin seit Freitag der glückliche Besitzer eines meinen Elektrofahrzeugs und durfte auch schon ein bisschen testen und machen und tun, aber ich glaube, davon werden wir auch nochmal ausführlich berichten.
Ja, das machen wir nochmal, einzeln. Ich muss dich eh noch tausend Sachen fragen, aber das machen wir dann wann anders. Wir haben einen Gast heute. Wir haben uns wieder Frauenpower dazugeholt und wir haben die Julia Pischler da von Canon in Österreich. Hallo Julia.
Hallo Stefan und hallo Michael. Es freut mich, Dr. Power und Dr. Cool, dass ich bei euch sein darf.
Ja, das freut uns auch sehr. Ja, Julia, wir kennen uns schon aus der Vergangenheit. Da hast du noch bei einem großen Distributionsunternehmen gearbeitet in München. Hast aber dann, glaube ich, bist dann nach Österreich zu Canon irgendwann gewechselt. Aber generell interessiert natürlich unsere ZuhörerInnen, was du machst bei Canon oder was Canon überhaupt macht, weil nicht jeder kennt vielleicht die Firma Canon, genau wie viele nicht die Firma Schneider Elektrik kennen, weil man uns zwar überall in Gebäuden verbaut hat, aber nirgendwo manchmal der Name draufsteht. Deswegen erklär doch mal ein bisschen, wer bist du, was machst du und stell dich einfach mal vor.
Sehr gerne. Ich bin bei Canon im Marketing tätig und zwar schon eine ganze Weile. Ursprünglich im Consumer-Bereich und dazu komme ich gleich, wenn ich euch Canon ein bisschen erkläre und mittlerweile im B2B. Ich kümmere mich um die Kunden, also um das Channel-Marketing. Ich schaue, dass wir die Kommunikation zum Kunden hingerichtet optimal vorbereiten, dass wir die Kunden und Kundinnen da draußen auch wirklich erreichen. Ich übersetze quasi so ein bisschen zwischen der argen Marketing-Sprache, arg, weil es manchmal ein bisschen vielleicht zu abgehoben klingt, und der Sales-Sprache, die ja vielleicht persönlicher ist und wir schauen, dass die Message, was wir wirklich mitteilen wollen, auch da ankommt, wo es gebraucht wird, nämlich genau bei unseren Kunden und Kundinnen. Ich habe die Professional Print, das Department unterstützt vor meiner Karenz. Da geht es darum, Print for Profit, also wie man mit unseren Geräten Umsatz machen kann. Und mittlerweile bin ich in der Softwareabteilung tätig und wir haben aber einen ganz großen Bereich, den die meisten vielleicht nicht so kennen, weil der genauso ähnlich verbaut ist wie ihr in den Unternehmen. Und nämlich sind einfach Drucker, Kopierer, Scanner und die Software und was alles dahinter steckt, dass man Dokumente mühelos wiederfindet, ausdrucken kann, speichern kann, ablegen kann und das ganze Prozessmanagement dahinter. Wahrscheinlich kennen uns die meisten von Kameras oder Homeprintern, vielleicht noch einmal mehr so Office-Printer im letzten Jahr, wo wir ja zu Hause waren oder viele von uns zu Hause waren. Und das Gesamtpaket Canon ist aber eben größer, als man meint. Also wahrscheinlich fällt den meisten Kamera ein. Und,
ja, also ich persönlich habe euch über Kameras eigentlich wahrgenommen, schon über Jahrzehnte kann man ja sagen, ne? Also seitdem man sich irgendwie mit Technik beschäftigt. Aber ich habe auch einen Canon-Drucker bei mir hier im Homeoffice stehen. Also von daher drucke ich auch immer schön mit eurem MG5350, da ist der, glaube ich, ja genau. Also von daher bin ich da immer mit dabei. Ich muss eine kurze Abkürzung auflösen. Du hast B2B gesagt, wir wollen wirklich alles alle Abkürzungen auflösen, so rum. B2B ist quasi Business to Business und B2C ist dann Business to Customer, also wirklich wo Endkunden der Abnehmer sind, aber der B2B-Bereich sind wirklich dann industrielle Endkunden, kann man sagen, richtig?
Genau, alles, was nicht in den Consumer-Bereich fällt, also was Dr. Bauer und Dr. Kuhl sich nicht privat kaufen, sondern über Business, ist dann mit der Abkürzung gemeint. Wobei, vielleicht kommen wir eh noch drauf zu sprechen, es ist ja eigentlich schon weniger Business to Business, sondern Business to Human, also ein Unternehmen verkauft.
Ah, schön.
Quasi ja nicht an ein anderes Unternehmen, sondern zwei Menschen in einem Unternehmen verkaufen einander was und kaufen.
Das sind zwei Ansätze.
Guter Übergang vielleicht.
Genau. Das ist ein mega Übergang und zwei Ansätze, die du gesagt hast. Erstmal dieses Übersetzen von Marketingsprache und von Salessprache. Mhm. Finde ich immer super spannend. Und der Stefan und ich, wir sagen das eigentlich auch in Präsentationen, ne? Stefan, dass wir das Marketing, ich soll jetzt nicht despektierlich klingen, aber das Marketing wischiwaschi weglassen und einfach mal mit den knallharten Fahrten um die Ecke kommen. Weil das ist das, was die Sales sich am Ende merken.
Ja.
Mega. Genau. Finde ich sehr gut. Human to Human oder Business to Human oder wie auch immer du es gesagt hast. Social Selling ist heute das Thema, Julia. Und wir sind da ja recht aktiv seit letztem Jahr als Unternehmen generell, also als Schneider Elektrik generell. Und ihr ja auch. Ich habe ja schon gesehen, du warst ja auch schon im Studio und hast da Filmchen gedreht und Aufnahmen gemacht und so weiter und so fort. Erzähl doch mal, wie war da so eure Reise? Seit wann macht ihr das? Seit wann fokussiert ihr das? Oder was verstehst du unter Social Selling vielleicht als allererstes Mal?
Das ist eine gute Frage und ich überlege gerade, ob ich damit beginne, wie wir es in Kanon angegangen sind oder was wir darunter verstehen, weil ich glaube, es hat sich so minimal verändert. Mhm. Und ich starte mit der Erwartungshaltung, die man aufgebaut hat, wenn wir begonnen haben, mit LinkedIn zusammenzuarbeiten. Die Tools sind wirklich mächtig und vielleicht einen Satz davor. Wir haben uns sehr wohl entschieden, welche Tools gibt es und welche kommen in Frage und haben uns entschieden, wir machen, wenn eines richtig und haben uns auf LinkedIn gestürzt. Das sage ich hier gleich mal vorneweg, dass man auch ein bisschen besser versteht, wenn ich dann ins Detail gehe. Grundsätzlich aber, unter Social Selling haben wir damals einfach verstanden, wir verwenden ein Tool als zusätzlichen Kanal, der uns eine Reichweite bietet, die wir für Geschäftsfälle nutzen können. So würde ich es mal ganz grob stehen lassen. Ja? Mhm. Und da sind wir auch schon beim Punkt, die aufgebaute Erwartungshaltung, dass wir uns da hineinknien, dass wir optimale Vorarbeit leisten, Aufbauprofile und uns überlegen, wie wir das Ganze angehen. Da kommen wir sicher noch gleich drauf zu sprechen. Und dass wir dann mit einem Zusatztool, dem Sales Navigator und einem Pilotprojekt da reinstarten und dass das Ganze gut läuft. War auch so, wenn auch nicht bis zu den ganz easy eingetrudelten Geschäftsfällen. Ja, lass es mal so formulieren. Also, wir haben Leute ausgewählt aus dem Sales-Team in Kanon Österreich, die wirklich Bock da drauf hatten, die Lust hatten, weil wenn man jemanden auswählt, dann funktioniert das Ganze, glaube ich, schon nicht so gut. Wir haben uns einfach gefragt, wer würde das gerne machen, haben in die Runde gefragt und haben sich welche gemeldet. Und es waren sechs, die wirklich ein sechsmonatiges Pilotprojekt gestartet haben, die sich ein super professionelles Profil aufgebaut haben. Wir haben Fotos gemacht. Natürlich liegt bei uns recht nahe, dass wir die selber schießen und auch die Leute haben. Wir haben Hintergrundbilder produziert. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Wir haben Slogans uns überlegt. Wir haben Elevator-Pitches, also quasi einleitende Worte für den Infobereich gesucht. Wir haben geschaut, was können wir alles verlinken, wie können wir den Lebenslauf, also den Werdegang so darstellen, dass es auch wirklich gut ausschaut. Wir haben uns ein bisschen externe Hilfe geholt im Sinn von Lektüre, also keine wirklich besuchten Kurse von jemandem und haben das aufgebaut und begonnen damit zu arbeiten. Einfach Kontakte gesucht und geschaut, dass wir da vorankommen. Und anfangs war die Begeisterung sehr groß. Und wir sind immer noch dabei, das ist die gute Nachricht und wir glauben immer noch dran. Es war allerdings nicht so, dass man das alles macht und dann trudeln da Anfragen rein und man verkauft
verbrannt. Ja, genau. Also Ich bin verrückterweise Social Selling Trainer bei Schneider Electric seit kurzem und wir legen halt auch genauso viel Wert drauf und haben dann interne Leute gesucht, die Interesse daran haben und das den anderen halt so ein bisschen vermitteln. Und ich finde den Punkt wirklich gut, dass man niemanden dazu zwingen kann, weil es ist schon irgendwo, also wenn man es nicht gerne macht, ist es Arbeit. Ne? Also Content überlegen, Content produzieren, auf Kommentare antworten und vor allen Dingen auch dieses Netzwerken, das gehört ja auch dazu. Ne? Nur weil ich als Michael oder du als Julia oder wir als Schneider oder ihr als Canon euch jetzt entscheidet oder uns entscheiden, ein bisschen Social Selling zu machen. Die Leute warten ja nicht auf LinkedIn und sagen, yes, jetzt sind sie endlich da, da sind die Beiträge und jetzt kann ich mir einen Drucker und eine Kamera kaufen, sondern man muss das schon wirklich sehr, sehr gerne machen, ist meine persönliche Meinung dazu. Ne, das haben wir so gelernt.
Aber ist es nicht auch persönliche Identifikation mit dem eigenen Unternehmen? Also die spornt mich zum Beispiel an oder motiviert mich auch jeden Tag. Einfach diese App und LinkedIn nutzen wir auch. So viel dürfen wir auch verraten. Also sicherlich gibt es noch andere Marktteilnehmer. Aber das Hauptmedium im Businessbereich ist ja LinkedIn aktuell. Und gut, da kam zwischendurch auch mal sowas wie diese Audioplattform, die man jetzt schon wieder nicht mehr nennt, weil irgendwie schon wieder das Thema durch ist. Aber egal. Aber ist es nicht eine Identifikation mit seinem Unternehmen, wo man dann auch gerne das macht? Und ja, wie er schon sagt, wenn ein Mitarbeiter aber einfach sagt, ich bin nicht so der Typ, ich bin auch nicht derjenige, der viel von mir preisgeben will, weil ich finde, persönliche Sachen bringt mich zu meinem letzten Post. Der war halt fast mit der erfolgreichste und es war einfach nur ein kurzes Bild von einem Plank, also wo ich im Prinzip einen Unterarmstütz wegen der Wellness oder der Wellness kann man nicht sagen, wegen einer Fitnesswoche gemacht habe, der war fast mit der erfolgreichste. Also wächst diese Welt vielleicht auch zusammen, also dass man Persönliches und die Arbeit irgendwie so ein bisschen durchmischt. Wie seht ihr das?
Ja, würde ich sagen. Also spannender Punkt, den du da anschneidest. Ich glaube, es ist ganz wesentlich, dass man eine gute Mischung findet zwischen dem Business-Content, den man letztendlich platzieren will, im Sinn von, man möchte ja etwas für die Firma tun, weil keiner ist privat ohne irgendeinen Unternehmenshintergrund auf LinkedIn oder ich glaube die wenigsten, und dem, was man wirklich privat preisgibt. Ich glaube, dass die Mischung gut ist und dass sie aber auch für jeden Einzelnen gesund gestaltet werden muss. Und ich wünsche mir sehr, dass es nicht überhand nimmt auf LinkedIn, dass man zu viel Persönliches sieht und zu wenig vom Business-Content. Also ich glaube, die Mischung ist wirklich, oder die Kunst ist dann letztendlich, das so zu verpacken, dass das Private so gut rüberkommt und idealerweise fast mit dem Business verknüpft ist. Also wir hatten zum Beispiel ein Thema, oder haben ein Thema, zu dem ich mehr gepostet habe, digitale Poststelle. Und eines Tages kam ich nach Hause und ich fand im Postkasten mehrere Briefe. Da ging es um Unternehmensvorsorge, Versicherungen, die man irgendwie migrieren sollte auf eine. Da wurde was zusammengelegt und die Hälfte der Dinge kamen in irgendeinem Portal an. Da musste ich mich wieder einloggen, hatte aber das Passwort nicht. Und da habe ich zum Beispiel mal gepostet, ich fände es einfach schön, wenn die Post sortiert und zur Weiterverarbeitung auf meinem Schreibtisch bzw. Inbox ist und dass wir das für Unternehmen bereits machen können. Also, und ich glaube, dass das so ein bisschen der Weg ist, den wir gehen sollten oder gehen sollten, wenn wir wirklich wollen, dass es authentisch bleibt, dass man so ein bisschen verknüpft und zwischendrin wieder was streuen, was wirklich persönlich ist, wie dein Unterarmstütz, den ich sehr wohl auch gesehen habe.
Ach, den hast du auch gesehen.
Natürlich.
Ich denke, dass dieses Persönliche, was da so mit reinkommt, genau das trifft, was Julia eben gesagt hat. Und ich habe das auch so in meinem LinkedIn-Profil in der Info stehen. Das ist halt dieses Human-to-Human-Geschäft ist, ne? Dass wir am Ende Menschen sind, die untereinander dann halt auch Geschäft machen. Und ich glaube, Stefan, wir beide, bewusst oder unbewusst, versuchen auch da so einen guten Mix zu finden, oder? Also wir schreiben ja auch schon mal was Privates halt rein, weil am Ende, in all der Zeit, wo ich jetzt Vertrieb mache, jetzt 13 Jahre, hat es mir immer am meisten Spaß gemacht, wenn ich halt wirklich auf dieser menschlichen Ebene agiert habe.
Ja. Ja, absolut. Ja. Da gebe ich dir vollkommen recht. Ja, die Frage ist halt jetzt, wie seid ihr das denn angegangen bei Canon, um das Ganze auch so ein bisschen messbar zu machen? Ne? Weil das ist für mich immer so das große Fragezeichen. Man postet was, es gibt ein neues Produkt zum Beispiel, was natürlich bekannt gemacht werden muss, was auch wichtig ist, damit die Partner es auch mitbekommen. Also unsere ganzen Reseller sollen ja wissen, dass es was Neues gibt. Aber du kannst ja jetzt nicht sagen, weil du es bei LinkedIn gepostet hast, ist dadurch automatisch irgendwie Sales, also das Produkt wurde dann gekauft vom Kunden, weil er es einfach jetzt gesehen hat bei LinkedIn. Wie könnt ihr das oder wie habt ihr das messbar gemacht? Gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, weil du auch vorhin von diesem LinkedIn-Tool gesprochen hast, hat es vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun, weil damit haben wir uns jetzt aktuell noch nicht so im Detail beschäftigt.
Grundsätzlich schicke ich voraus, es ist schwer, das 1:1 zu messen. Es ist definitiv eine Investition in die Zukunft. Da gilt es auch, das Management zu überzeugen, oder man hat ein Management, das selber in den Plattformen oder speziell auf einer unterwegs ist. Da haben wir das Glück. Man kann gewisse Dinge messen mit dem Sales Navigator Tool der den Administratoren, und ich bin wie Michael bei euch auch für Social Selling in der Firma eben zuständig und neben den Trainings auch so die Zahlen im Griff zusammen mit meinem Kollegen Matthias Habeler, der übrigens sehr viel zum Thema auch gepostet hat. Könnt ihr mal reinschauen, auch Kunden und Kundinnen, die hier zuhören, alle, die es interessiert.
Schreiben wir gerne in die Shownotes, damit man
ja,
Matthias auch findet.
Sehr gut. Klar, Matthias Habeler, der hat einige Artikel dazu geschrieben, auch zu unserem Pilotprojekt. Es gibt Zahlen und Fakten, mit denen man arbeiten kann. Es gibt aber nicht, so und so viel Umsatz ist jetzt 1:1 LinkedIn zurechenbar, beziehungsweise wenn es das gäbe, würde das Ganze nochmal einfacher laufen. Ist es aber nicht, und dazu komme ich gleich zu einer kurzen Erklärung, die ich immer gerne auch in den Trainings abgebe. Man muss sich mal überlegen, wenn man selber auf LinkedIn unterwegs ist, wie viele Beiträge man liked oder gar kommentiert oder teilt und wie viele nicht. Und wie viele Firmen, Fakten, Daten, Themen, Menschen einen im Gedächtnis bleiben, bei denen man weder geliked noch geteilt noch kommentiert hat. Also es ist ja nicht so, dass wenn es jemand nicht aktiv in oder wenn jemand nicht aktiv interagiert, dass der Artikel oder Beitrag nicht gesehen wird. Im Gegenteil. Ich merke mir ziemlich viel, was ich sehe und kommentiere halt, was ich gerade am wichtigsten finde. Und diesen Faktor, finde ich, darf man absolut nicht unterschätzen. Da sind wir natürlich wieder bei der Frage der Messbarkeit. Ja, die ist schwierig. Auf der anderen Seite, was sind so die Alternativen, die uns jetzt weiter helfen können in dieser Zeit? Und gleich noch eins drauf. Wir haben vor dem ersten Lockdown begonnen und waren dann natürlich schon optimal vorbereitet in der Zeit, wo es noch einmal mehr wichtig geworden ist.
Das heißt, ihr habt quasi während der Pandemiezeit so richtig damit durchgestartet mit dem Thema Social Selling und Engagement auf LinkedIn.
Wir haben im November 2019 losgelegt und waren im März dann relativ gut aufgestellt mit der Ausrollung schon auf weitere Vertriebsleute, und da bin ich ja auch direkt eingestiegen, nochmal in der Trainingsfunktion, um wirklich One-to-One-Trainings zu geben und nicht nur Recordings. Wir haben einfach beschlossen, dass es Sinn macht, dass wir Leute, die wir neu dazu holen und die sich damit beschäftigen und auch eben das Tool zur Verfügung bekommen, das Bezahltool, dass die dann so geschult werden und ihre Profile so aufbauen, dass es dementsprechend auch wirklich nützlich ist. Und das hat sich bewährt. Und in Kombination mit Online-Präsentieren und Online-Terminbuchung war das Tool für uns optimal. Das hat einen richtigen Boost gegeben.
Weil eine Frage, die ich mir stelle, seitdem wir dann doch etwas aktiver sind und der ein oder andere Beitrag dann auch doch für die Anzahl an Kontakten, die wir haben, sowohl Stefan als auch ich, dann eine recht hohe Reichweite hatte, also ich sag mal das 3- bis 4-fache von der Anzahl der Kontakte, ist immer noch viel zu wenig und ich will da auf jeden Fall noch mehr, aber das ist halt wirklich dann auch spannend, wie es ist, wenn wir mal wieder auf
Präsenzveranstaltungen.
Events. Präsenz. Ja. Oder kommt irgendwer und sagt, hey, ich habe deinen Beitrag gesehen oder irgendwas so. Also wird darauf Bezug genommen von den Leuten. Da bin ich wirklich mal sehr, sehr gespannt. Oder verpufft es halt, ne? Weil mir geht's genauso. Ich lese manchmal einfach nur Headlines oder Überschriften, weil ich mal kurz auf LinkedIn gucke und habe die halt in meinem Kopf. Und ich hätte natürlich gerne, dass das bei meinen Beiträgen teilweise auch so ist. Ja, dass man das einfach weiß.
Ich glaube ja. Ich glaube, ja, dass das bei Events sogar hilft, dass man sich leichter anspricht.
Ja.
Oder man zum Beispiel als Opener statt übers Wetter darüber redet, wie aktiv die Firma auf LinkedIn ist und dass man schon was gesehen hat. Also ich glaube, dass das sehr wohl helfen wird. Ja. Und jetzt in der nächsten Zeit auf jeden Fall, dass sich alle freuen, dass man sich einfach wieder mal persönlich trifft. Ich glaube, da ist die Berührungsangst vielleicht kleiner als vorher sogar, weil alle einfach unglaublich Lust haben, wieder Leute zu treffen. Zumindest mir geht es so. Und ich glaube, dass das sehr wohl helfen wird und im Nachgang genauso.
Ja.
Weil ehrlich, wann habt ihr das letzte Meeting gehabt, wo ihr weder vorher noch nachher auf LinkedIn geschaut habt?
Ja, kann ich mich nicht mehr dran erinnern.
Also bei mir hat es wirklich die Ausmaße an. Was heißt Ausmaße angenommen? Ich sage das aktiv, wenn ich in Calls bin mit Kunden. Ich betreue den einen oder anderen größeren Kunden, wo es auch viele, viele Ansprechpartner dann gibt. Und ich sage dann aktiv in dem Call, dass ich denen danach eine LinkedIn-Einladung schicke, weil ich gemerkt habe, dass viele diese eingeschlafenen Profile halt haben, ne, gar nicht mehr schauen oder so. Und damit die vielleicht zumindest meine Kontaktanfrage annehmen, sage ich dann Bescheid, weil ich es mittlerweile auch als digitale Visitenkarte gerne nutze. Also ich habe hier hinter, in meinem Schrank habe ich die Visitenkarten von der ersten Cebit bei meinem alten Arbeitgeber bis heute. Also wenn ich jetzt da einen raussuchen würde, würde ich mir einen Wolf suchen. Die sind nicht sortiert, ich habe auch keine Lust, die zu sortieren. Und da nutze ich halt wirklich LinkedIn. Also ich glaube, das kann eine ganz interessante Sache werden.
Ja, bei mir ist es sogar noch anders. Ich mache es noch schneller. Das heißt, währenddessen ich mit vielen telefoniere, bin ich sofort auf LinkedIn und kontaktiere die, weil ja die meisten wirklich da das Profil auch haben und es auch oft gepflegt ist. Und frage gar nicht mehr an. Und auch wenn ich jemanden im Call gesehen habe, dann wird der schnell bei LinkedIn hinzugefügt und somit vielleicht. Vielleicht kann Julia dazu auch noch mal was sagen. Ist doch so, dass das Netzwerk auch während Corona eigentlich so schnell angewachsen ist, wie das vielleicht vorher gar nicht möglich gewesen wäre. Ne? Weil wenn man jemanden auf einer Messe trifft, okay, das sind vielleicht pro Tag, je nachdem welche Größenordnung der Veranstaltung, vielleicht führt man 10 bis 15 Gespräche oder so. Aber das war es ja dann eigentlich. Aber so durch die ganzen Teams-Kommunikationen erfährt man auch bei uns intern, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich jetzt so viele Leute in der ganzen Zeit kennengelernt, das wäre vielleicht in normalen Zeiten gar nicht möglich gewesen.
Mhm.
Da stimme ich auch zu. Auf jeden Fall ist es auch einfacher, finde ich, vor dem Bildschirm. Ich mache meistens, wenn ich in einem Teams-Call bin oder ein Webinar oder Seminar, das ich besuche oder extern mich irgendwo einwähle, ich mache meistens einen Screenshot von der Teilnehmerliste und gehst danach einfach durch.
Mhm.
Und das hat einfach viel geholfen, vor allem, weil die Leute auch Lust haben, sich auszutauschen, gerade über die Tools und gerade die sich damit beschäftigen. Und letztendlich sind eigentlich wir auch so ins Gespräch gekommen. Ich kenne einige aus eurer Firma.
Unsere Chefin kennst du auch, die Karin, genau.
Genau. Ja. Von früher. Und ich habe gesehen, dass ihr so aktiv seid. Und da habe ich mal zu einem bestimmten Thema die Karin gefragt, ob wir uns kurz austauschen können. Und so bin ich letztendlich jetzt bei euch im Podcast gelandet.
Genau. Ja, so läuft's. So läuft's tatsächlich.
Ich würde noch kurz gern was sagen zur eigenen Bubble im Unternehmen. Ihr seid auch so ein großer Ozeandampfer. Ich finde es gut, dass man sich austauschen kann mit Leuten aus dem eigenen Unternehmen, klar. Auf der anderen Seite finde ich, was so Beiträge und News und Themen anbelangt, gilt es ein bisschen vorsichtig zu sein, dass man nicht in der eigenen Bubble landet. Also wir haben da schon auch gesagt bei den Trainings, dass die Leute drauf schauen sollen, dass sie aus ihrem Bekanntenkreis, die ja alle beruflich tätig sind und so ein Netzwerk, auch mal ein Grundnetzwerk aufbauen und nicht nur exklusiv von der Firma, weil man sich relativ schnell im Themenkreis wiederholt und so ein bisschen den Weitblick verliert. Und ich rate da immer, dass man sich so Leute vorschlagen lässt und einfach bei in LinkedIn selber unter den Kontaktpersonen dann auf ja, interessiert, also interessantes Neues entdecken ist dann ein Button, der so heißt, und da einfach mal schaut, wer ist so drauf, zu welchen Themen, welche ja, auch Unternehmen, und dass man da den Leuten und Unternehmen folgt, um einfach Content reinzubekommen und das Ganze, den ganzen Feed wieder dynamischer zu bekommen, als wenn man sich eben in der eigenen Blase befindet.
Und das meine ich mit, es ist halt auch irgendwo ein Stück weit, wenn man es nicht, nein, wenn man jetzt dazu gezwungen werden würde, wäre es einfach zusätzliche Arbeit. Weil das habe ich auch recht spät gemerkt. Ich hatte erst die ganzen Schneiderleute. Ich bin noch nicht lange bei LinkedIn, also selbst angemeldet nicht, weil ich habe immer gesagt, ich habe ja Xing oder Crossing. Ich sehe jetzt nicht ein, hier noch LinkedIn zu machen. Ja, jahrelang. Und wenn andere über LinkedIn gesprochen haben, habe ich immer einfach gar nichts gesagt. So, nach dem Motto, komm, lass mich in Ruhe damit. Ne? Und dann war ich halt in meiner Schneiderbubble. Genauso wie du es erklärst. Ich habe nur Schneider-Leute gehabt und nur Schneider-Beiträge gesehen. Und dann habe ich mal angefangen, bei ein oder zwei, drei interessanten, also oder Menschen, die für mich interessante Beiträge dann auch leisten, mal zu kommentieren, zu liken, mir das durchzulesen, zu schauen, wer kommentiert dort und wer kommentiert auch was. Und dann war die nächste Hürde, wirklich zu kommentieren. Weil ich habe immer gedacht, wen interessiert, was du dazu denkst? Und siehe da, es gibt Menschen, die interessiert es. Und es gibt aber auch Menschen, die interessiert es nicht. Ja, also das ist dann halt nun mal einfach so. Und ich finde diesen Austausch wirklich sehr, sehr schön und habe da in den letzten Wochen und Monaten echt viel persönlichen Input auch bekommen. Eine Frage von meiner Seite. Auf LinkedIn kann man ja jetzt bis zu 3000 Zeichen schreiben, habe ich gelesen. Ich habe es noch nie gemacht, weil ich sag vielleicht gleich was dazu. Was hältst du davon? Also wie lang sollte so ein Beitrag sein? Hast du dich schon damit befasst? Hast du schon eine Meinung dazu gefunden, zu diesen 3000 Zeichen? Einfach mal so, was du persönlich davon hältst und wie du damit umgehst.
Also mal ganz ehrlich, Julia ist Trainerin. Natürlich weiß sie, wie viele Zeichen da reingehören. Also,
das ist ja neu.
Frage.
Das ist ja neu.
Ach so, ja, okay. Nee, Julia, du bist dran.
Alles klar, ich übernehme. Ich bin persönlich nicht so begeistert von zu langen Beiträgen. Mhm. Erster Punkt, weil ich lese viel am Handy oder am Mobilfon, wie auch immer man das mittlerweile bezeichnen möchte. Und da lese ich nicht weiter. Und letztendlich gibt es wahrscheinlich was zu sagen, wenn der Text länger ist, als ich die ersten paar Zeilen überfliege. Und das ja, taugt mir nicht so. Es ist auch nicht so, dass, wenn es spannend ist, ich weiterlesen würde, weil meistens, wenn ich am Mobilfon schaue, habe ich nicht so viel Zeit. Erinnert mich nachher, ich will dazu noch kurz was sagen, wie man sich das erleichtern kann. Jetzt bleibe ich aber bei der Sache selber. Und zweitens, wenn es wirklich länger sein soll, dann finde ich es immer angenehm, wenn man auf eine Webseite oder PDF oder irgendwas anderes verweist. Also ich bin bei den Postings selber, ja, lieber bei der kürzeren Variante. Wobei wir schon bei der nächsten, beim nächsten Themenkreis sind. Text, Video, Foto, was auch immer. Ja, da muss man auch noch drüber reden. Ja. Letztendlich finde ich es auch gut, wenn man das Ganze ein bisschen auflockert. Ich bin auch keine Freundin von zu vielen Emoticons oder Zeichen. Trotzdem finde ich, das ein oder andere im richtigen Kontext eingestreut kann helfen, um den Text und den Beitrag locker zu gestalten.
Absolut.
So viel dazu.
Sehe ich genauso. Diese ultralangen Beiträge, beziehungsweise auch vorher schon, wenn die Zeichen komplett ausgeschöpft waren, dann muss es mich wirklich interessieren. Oder derjenige muss halt das Storytelling in schriftlicher Form echt drauf haben. Dann kriegt er mich. Ne? Also dann kann er mich auch abholen. Aber sehe ich tatsächlich genauso. Für mich wird es aber noch schwerer. Ich rede ja schon zu viel. Das heißt, ich denke auch viel. Und wenn ich dann schreibe und viel denke und schreibe, dann schreibe ich viel und dann auf einmal sagt er mir, du hast die maximale Anzahl der Zeichen erreicht, und dann fange ich an, wie wild zu löschen und poste teilweise auch dann einfach diesen Post in dem Moment nicht, sondern arbeite nochmal dran, weil ich eben genau das nicht will. Ne? Also diese ultralangen Posts dann einfach haben.
Das ist die größte Kunst, in Kürze was gut ausdrücken. Ja. Nicht umsonst sind Agenturen, die das machen, immer noch ihr Geld wert. Also das muss man auch mal an der Stelle sehen. Ja. Und da finde ich genau richtig, wie du sagst, wenn man's kurz und knackig schreiben kann, dann hat man aber schon so viel Talent, dass man die Überzeichen gar nicht braucht, also dass man gar nicht die Überlänge braucht. Und wenn man viel zu sagen hat und es ist immer noch gut, dann kann man einen Beitrag schreiben, aber auf eine Website verlinken oder man hat sowieso schon ein PDF kreiert mit dem Content. Also das ist meine Einstellung dazu. Was ich jetzt noch sagen wollte, ich erinnere mich dran, dass man ja Beiträge und Postings, die einen interessieren, aber man vielleicht keine Zeit dazu lesen, ganz einfach speichern kann. Und ich verwende die Funktion wirklich oft. Also vielleicht gibt es die eine oder andere Zuhörerin oder einen oder anderen Zuhörer, der das noch nicht entdeckt hat oder macht. Ganz einfach oben rechts bei den drei Punkten in einem Posting kann man auf Speichern für später gehen oder Element speichern und man findet das im Profil wieder und ich mache das oft. Am Smartphone die speichern und am Desktop lesen.
Das Hamburger
die
Menü.
Die berühmten drei Punkte.
Genau.
Ich wusste, dass das mit dem Hamburger Menü kommt. Das ist unser E-Tail-Experte, Julia. Genau. Der weiß auch, wie diese drei Pünktchen heißen. Für mich sind es auch drei Pünktchen, für Stefan das Hamburger Menü.
Ja, aber jetzt nochmal eine Frage zu den Postings an sich. Also du hast ja gerade gesagt, was machen wir? Bilder machen wir, PDF machen wir, Video. Wie habt ihr das aufgebaut? Habt ihr eine Art Redaktionsplan, wo ihr sagt, Mensch, wir machen jetzt diese Woche ein Video, zweimal Bild, einmal PDF oder sagt ihr, nee, so wie es kommt? Oder dürfen man auch drei Videos hintereinander oder gibt es da bei euch irgendwie einen Plan, wie ihr das für euch entschieden habt? Oder vielleicht auch gibt es irgendwie ein Tool, was einem das quasi vorschlägt?
Es gibt ein Tool, wir verwenden ein Tool und wir verwenden einen Redaktionsplan mit Content. Man kann sich unter verschiedenen Themenstreams auswählen, was einen interessiert und wo man glaubt, dass das Netzwerk interessiert ist und kann Postings im Vorhinein planen. Ich finde und was wir entdeckt haben und was wir auch zu tun pflegen ist, es ist der richtige Mix aus diesen Content, der bereitgestellt wird, redaktionell von uns selber in Canon Österreich, meiner Kollegin Karin Bayer, die das macht, und dem, was die Leute jeder selber in seinem Netzwerk dann postet. Eben genau diese Beiträge mit dem Business-Bezug. Heute war ich vielleicht bei Kunden X, wir haben das besprochen, wie schaut das bei Ihnen aus? Oder einen anderen quasi Aufhänger findet, um seine Kundinnen und Kunden zu erreichen. Also dieser Mix ist ganz wesentlich. Und letztendlich, wie sich dann das Ganze zusammensetzt zwischen Video, Text und Bild, ist dann eigentlich eine individuelle Geschichte. Wir geben das nicht vor. Das fände ich auch überzogen. Da muss auch jeder seine gute Mischung finden. Einer fühlt sich wohl vor der Kamera, der eine mag es gar nicht, der eine kann gut schreiben, der andere macht vielleicht selbst tolle Fotos zum einen oder anderen Thema, wie auch immer. Und nicht umsonst nennen wir das Profil, das man auf LinkedIn in dem Fall hat oder auf welcher Plattform auch immer, digitaler Zwilling. Und in dem ist eigentlich schon auch ganz viel drinnen von dem, was wir immer zu sagen pflegen und auch zu leben versuchen.
Und wenn du jetzt sagen würdest, okay, hier ist jetzt jemand, einer von unseren Zuhörern oder Zuhörerinnen, die sagen, okay, ich habe immer einen großen Bogen um LinkedIn gemacht oder ich habe ein Profil bei LinkedIn, aber dann noch nicht mal, das ist wirklich geupdatet. Hast du oder hättest du drei Tipps für Einsteiger, wo du sagst, da fängst du mal an? Also einfach deine Idee.
Absolut. A und O ist ein tolles Profil. Sucht euch Leute raus, suchen Sie sich Leute raus, die ein vollständiges Profil haben. Ist dann im Gegenzug zu jemandem, der noch kein gutes hat, wirklich zu sehen, wie professionell es wirkt, wenn es ausgefüllt ist. Also sich wirklich Zeit nehmen, die Punkte durchzugehen. Foto und Hintergrund sind für mich ein Must, aber auch einfach ein Profilslogan und noch ideal eine Zusammenfassung. Das kostet natürlich ein bisschen mehr Energie, würde ich aber investieren. Und den Lebenslauf nicht nur mit dem Jobtitel vollfüllen, sondern wirklich auch mit Unterpunkten, was man in diesem Beruf und in dieser Position letztendlich macht. Ich finde, das ist sehr ausschlaggebend. Also Punkt 1, Profil A und O, davor würde ich nicht loslegen. Punkt 2, das Netzwerk aufbauen ist natürlich einfacher, wenn man sich in einer gewissen Branche oder in einem Umfeld schon ein Netzwerk gemacht hat, ob das jetzt schon digital ist oder nicht. ich glaube, gerade so wie wir jetzt hier sprechen, wir kennen uns von früher oder den Stefan kenne ich von früher und da ist natürlich einfach mal alle suchen auf LinkedIn und die versuchen zu kontaktieren. Ich würde immer was dazu schreiben bei jeder Kontaktanfrage. Ich finde das einen sehr schönen Weg und man sticht aus der Masse hervor, weil das nicht alle machen. Also einfach ein, zwei Wörter dazu schreiben auf jeden Fall. Aber einfach mal durchsuchen, wen man kennt von früher, von ganz früher. Da tun sich auch echt tolle Geschichten auf von Leuten, die man lang nicht gehört hat und mit denen man wieder in Kontakt kommt. Sei es jetzt vielleicht auch privat oder beruflich oder privat und beruflich, da passiert echt viel Schönes, finde ich.
Und der dritte, da gibt's Punkt ja auch diese, sorry, wenn ich dich kurz unterbreche. Gerne. Da gibt's ja auch diese Funktion auf dem Smartphone, zumindest auf der App, dass eine Synchronisierung mit den ganzen Kontaktdaten, die man im Handy hat, stattfindet. Dann sieht man ja auch auf den ersten Blick auch, wer ist denn überhaupt alles auf LinkedIn? Mhm. Also sind ja auch eine Menge Leute, die man einfach, also mein Handy, ich weiß nicht, ich habe mittlerweile über 1200, 1300 Kontakte drin, weil ich einfach keinen lösche. Ich lasse die einfach alle drin, weil man weiß ja nicht, Handynummern werden ja kaum noch gewechselt. Und deswegen sehe ich die dann alle bei LinkedIn und deswegen funktioniert es auch ganz gut, einfach neue Kontakte dann zu finden. Aber klar, wenn man das einmal gemacht hat, dann hat man auf jeden Fall ein Netzwerk. Jetzt kommt dein Punkt 3, das wollte ich nur kurz einwerfen.
Mein Punkt 3 ist, sich nicht überstürzen zu zwingen, was zu posten. Ich glaube, man muss zuerst ein bisschen reinwachsen ins Netzwerk, auch mal einfach schauen, wie funktioniert das, zuhören, Leuten folgen, Unternehmen folgen, schauen, wie das Ganze funktioniert und sich dann vielleicht, wenn man auch nicht vorm Computer oder Handy sitzt und LinkedIn oder welche Plattform man nutzt, offen hat, notieren, wenn einem was einfällt. Mir ist es schon manchmal passiert, dass ich was Gutes hatte und ich bin dann nicht mehr draufgekommen. Ja. Und dann erst posten. Also im Sinn von sich einleben, wohlfühlen, ein, zwei gute Themen haben und sich dann hinsetzen und posten. Posten ist nicht alles. Die ersten zwei Punkte sind wesentlich. Sonst hilft das ganze Posten meiner Meinung nach wenig.
Ja, also kann ich eins zu eins so übernehmen, finde ich super. Und ein der wichtigsten Punkte, also Profil ausfüllen ist essentiell. Da braucht man gar nicht mehr drüber sprechen. Und ich habe es auch ewig nicht gemacht. Und ich habe auch Monate gebraucht, das alles dann auszufüllen. Vor allen Dingen auch die Info. Weil ich wollte nicht einfach so eine, in Anführungsstrichen, Standard-Info. Und habe die 10-mal neu geschrieben. Auf dem Handy, abends oder mittags oder auf dem Parkplatz irgendwie in den Notizen und so mache ich das auch mit Postings, wenn mir gerade was einfällt. Und den letzten Punkt finde ich super, 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 super interessant. Nicht sofort posten. Könnt ihr natürlich machen, um Gottes Willen. Niemand hält euch hier auf. Aber dieses Engagement, ja, also ich habe es ja selber durchlebt. Ja, ich habe ja jeden Fehler, glaube ich, gemacht, den man machen kann. Also von komplett inaktiv zu, ich poste jetzt was und bin dann traurig, dass ich keine Ansichten habe, dass ich keine Reaktionen habe und so weiter. Also ich glaube, wenn man diese drei einfachen Punkte, vielen Dank dafür, auch am Anfang mal so ein bisschen beachtet, dann macht es von Anfang an Spaß. Finde ich persönlich.
Ja würde ich auch so sehen. Die Frage wäre jetzt noch an Julia auch noch mal, wenn du jetzt dir eine Firma anguckst und durch die Erfahrung, die ihr jetzt auch gesammelt habt, ihr habt jetzt mit 6 Personen gestartet, sagtest du. Wie viel Prozent, sage ich mal, einer Firma sollten denn irgendwie mitmachen? Weil ich stelle mir jetzt vielleicht ein mittelständisches Unternehmen vor, das vielleicht 300, 400 Mitarbeiter hat. Wie viel sollten denn dann irgendwie mitmachen? Weil ich denke auch, dass, also die müssen natürlich selber wollen, das haben wir ja schon besprochen, aber wie viel Personen meinst du so prozentual sollten denn dann mitmachen, damit es auch sinnvoll ist und das Unternehmen ja auch nachher ist? Ich meine, man repräsentiert ja sein Unternehmen bei LinkedIn. Wie viel Prozent meinst du, sollten es ungefähr sein? So mal Pi mal Daumen.
Ich hole noch einen Schritt weiter aus, weil ich glaube, man muss unterscheiden zwischen wie viele Leute im Vertrieb und wie viele generell von der Firma.
Ja.
Die im Vertrieb arbeiten vielleicht mit Extended Tools, wie eben den Navigator, weil sie wirklich suchen, Listen pflegen, schauen, wie das Ganze auch wirklich geschäftsfallmäßig voranzutreiben ist, beziehungsweise sich Beziehungen aufbauen, mit denen dann eventuell ein Geschäftsfall zustande kommt. Lass es mich richtig formulieren, weil Social Selling ist ein irreführender Begriff. Es ist nicht Selling in den Social Medias. Das will ich an der Stelle nochmal klar sagen. Es heißt zwar so, aber es hat mit direktem Verkaufen nichts zu tun. Es geht um Beziehungsmanagement, langfristig. Und der zweite Punkt, neben den Sales-Leuten sind die ganze Firma. Jeder hat Kontakte von Personalabteilung zu Personalabteilung, Finanz zu Finanz, IT zu IT. Und je mehr Kontakte da stattfinden und vorhanden sind und je höher die auch in der Hierarchie gehen, und ja, letztendlich reden wir in unserem Umkreis immer noch von vielen Unternehmen, die relativ hierarchisch organisiert sind. Natürlich gibt es viele andere, aber bleiben wir mal beim Leisten, wie er noch ist im Moment. Das hilft auf jeden Fall. Und Prozentzahl tue ich mich ein bisschen schwer, eine zu nennen. Wir machen so, dass wir versuchen, so viel wie möglich in der Firma zu motivieren, mitzumachen und gerade diesen unter Anführungsstrichen Corporate-Content zu posten und sich vielleicht auch selber einen Blick hinter die Kulissen zu posten wagen. Aber letztendlich zählt das Gesamtbild. Und es bringt wenig, wenn jetzt von angenommen 50 Vertriebsmitarbeitern 45 dabei sind, aber sonst keiner von der Firma. Da glaube ich, ist es fast sinnvoller, wenn man sagt, man hat so 40% von der ganzen Firma und es sind dafür nur 30 von 50 Vertriebsleuten, weil sich die anderen nicht wohlfühlen. Ich glaube, das ist ein optimalerer Mix, längerfristig oder mittelfristig gesehen, als wenn jetzt Vertrieb irgendwie gezwungen wird und der Rest der Firma außen vor gelassen wird.
Also ihr haltet auch keinen davon ab, natürlich aktiv dabei zu sein.
Im Gegenteil.
Das wär wirklich verrückt. Auch wieder ein interessanter Punkt, den du gesagt hast, dieses Irreführende bei Social Selling. Und das ist, glaube ich, das, was ganz oft erwartet wird. Wir hatten es eben schon, die Messbarkeit dieser. Wo ist jetzt der Return of Invest? Ja, also irgendwo sitzt immer jemand im Unternehmen und das ist auch okay, weil die Leute brauchen wir natürlich, der sagt, okay, wir machen jetzt ein halbes Jahr Social Selling, ihr seid jetzt hier aktiv auf LinkedIn, ihr postet, ihr macht Videos, das kostet alles Geld, wo ist unser Return of Invest? Und ich glaube, das ist wirklich noch ein Thema, das auch uns sicherlich irgendwann begleiten wird. Und ich hatte jetzt auch wieder den Fall, bin angeschrieben worden, hallo Herr Plum, bla bla, ne, würde mich gerne mit Ihnen vernetzen, habe mir das Profil angeschaut, hatte interessanten Content, alles gut. Und in der zweiten Nachricht, 2-3 Tage später, war dann, er wollte nicht aufdringlich sein, ja, was ich schon mal ganz nett fand, aber in der zweiten Nachricht kam dann, tracken Sie eigentlich, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, tracken Sie eigentlich, wie viele Klicks Sie auf Ihrer Webseite haben und so weiter und so fort. Mir hat das einfach nur gezeigt, der Mann hat sich null mit mir beschäftigt, null mit dem Unternehmen, weil dann hätte er gewusst, dass ich im Sales bin, es steht überall ausführlich in meinem Profil, und nichts mit der Webseite zu tun habe und schlimmer noch, in einem globalen Unternehmen arbeite, wo die bestimmt nicht jeden auf die Webseite lassen und da die Sachen tracken lassen. Ich habe ihm das dann nett zurückgeschrieben, habe aber auch geschrieben, dass ich es schön gefunden hätte, wenn er sich mit mir beschäftigt hätte und habe darauf bis heute keine Antwort bekommen. Erwarte natürlich auch keine, ne? Also das vielleicht auch nochmal gesagt, damit jetzt nicht, weil unsere 5 bis 6 HörerInnen nicht jetzt da rausgehen und wild irgendwelche Kunden und Kundinnen anschreiben nach dem Motto, hey, möchtest du eine USV kaufen oder willst du eine Kamera oder einen Drucker von uns kaufen oder sowas. Das ist damit nicht gemeint. Ne? Ich glaube, das muss man nochmal so sagen, wie es auch wirklich, wie es auch echt ist, ne, in der Realität. Ja.
Vollkommen richtig.
Da sind wir, vielleicht schließt sich ein bisschen der Kreis, Stefan, ganz kurz, wenn du mir erlaubst, dass wir uns vielleicht im Marketing oder nicht Sales-Rollen einen Ticken leichter tun mit dem Netzwerkaufbau, weil von uns keiner erwartet, dass wir was verkaufen wollen. Und da diskutieren wir intern auch immer wieder oder tauschen uns aus. Ganz klar, wenn da Vertrieb steht, ist irgendwo ein Hintergedanke da, sonst würden wir uns wahrscheinlich nicht wirklich drauf anlegen. Und das muss man auch im Hinterkopf behalten. Umso mehr Fingerspitzengefühl braucht es im Vertrieb, mit den Postings, mit dem Anschreiben, auch mit dem Anschreiben von noch nicht Kontakten, also den In-Mails, die man ja zur Verfügung hat, wenn man eine Bezahlvariante hat. Man muss da echt aufpassen, was man schreibt und wen man anschreibt. Und ich bin auch da der Meinung, weniger ist mehr und sich befassen mit dem anderen. Es ist ja auch nicht nur etwas, was ich mache für dieses eine Mal Anschreiben. Ich weiß ja dann über den Kunden. Mir hat sogar einer mal erzählt, der schreibt sich ein Glossar pro Branchenexperten, also welche Redewendungen verwendet werden, welche Wörter, und das finde ich schon eine sehr gute Herangehensweise. Ich glaube, da muss man auch noch mal ein bisschen unterscheiden, aus welcher Altersecke die Leute kommen, die mit LinkedIn arbeiten. Jeder kann lernen, aber wir sind ja jetzt schon so, dass ungefähr 50% der Entscheider Ja, also es verändert sich im Sinn von die Entscheider werden jünger, sagen wir es mal so.
Absolut. Absolut. Und es gibt da auch geniale Erhebungen, wo man dann sehen kann, wie viele Informationsprozesse vor einem Kauf mittlerweile über LinkedIn gemacht werden, oder über andere soziale Medien. Und dass die Entscheider, die du eben genannt hast, sich auch wirklich in den sozialen oder auf den sozialen Medien dann schlau machen. Bleiben wir mal bei LinkedIn. Was ist das für ein Mensch? Wer verkauft jetzt? Sind wir mal bei Schneider Electric oder bei Canon. Wer verkauft jetzt Drucker? Wer verkauft jetzt USV-Systeme oder Infrastruktur? Und sich da erstmal angucken, wer ist dieser Mensch? Ja, was macht der so? Und da kommt dann wieder dieses bisschen Private ins Spiel, dass man, weiß ich nicht, mal gepostet hat, irgendwie am Schreibtisch, dann lag, ist ein blödes Beispiel, dann lag Pfeil und Bogen daneben, weil man Bogenschütze ist oder sowas. Und derjenige, der halt nach jemandem sucht, wo er gerne die Produkte kaufen würde, ist eben auch Bogenschütze. Ja, oder riesengroßer Fan von Bogen. Ich hätte auch Dart sagen können, sind kleinere Pfeile. Bleiben wir bei den Bogenschützen. Und fühlt dann direkt so eine Art Verbindung halt zu dem Menschen. Und das finde ich auch wirklich sehr, sehr schön und sehr, sehr spannend. Und das hat nichts mit Manipulation zu tun, weil ich lege hier nicht einen Tag den Bogen auf den Tisch, am nächsten Tag einen Fußball und danach wieder einen Basketball, sondern das ist einfach dieser kurze, vielleicht manchmal ungewollte Einblick in das Privatleben.
Ja, das
Hat
kommt auf
Homeoffice
jeden Fall
natürlich auch einfacher gemacht.
Genau,
absolut.
Genau.
Absolut.
Wirst du nicht aufmarschieren?
Ja, genau. Ich hatte mir noch kurz hier notiert, du wolltest noch was, Julia, zur Timeline sagen, weil du, glaube ich, da noch einen Tipp geben wolltest, wie man da vielleicht gerade auf dem Smartphone schneller wegkommt. Und ich muss dich unbedingt noch fragen, darf man in Wien wieder rausgehen ins Café?
Zur wichtigen Frage, ja, man darf. Ich komme gerade aus einer Woche Urlaub in meiner Heimat Südtirol und da darf man auch und es war wirklich schön und ich freue mich jetzt, dass es warm ist und man wieder was machen kann.
Dürfen wir denn auch wiederkommen?
Endlich.
Dürfen wir
Ihr
auch
dürft
wiederkommen?
Auch kommen. Ja, ich bin gestern übers deutsche Eck gefahren. Alles gut.
Dann könnte ich ja eigentlich,
gut,
wenn
gut
morgen mein
gelandet.
E-Auto kommt, das Auto packen und mal losfahren. Ne? Naja,
genau,
schau.
Wir hatten zwar weder E-Auto, noch den Zug bei der Rückreise, nur bei der Hinreise.
Ja.
Ja, trotzdem sind wir angekommen und du kannst mit dem E-Auto natürlich auch in Wien super gut tanken.
Sehr gut, sehr gut.
Zur Frage von Stefan noch kurz. Ich glaube, ich habe sie vorhin beantwortet. Das war mit den drei Punkten, mit deinen drei Pünktchen.
Ja. Das Hamburger Menü, ja, dann haben wir ja fast schon einen Folgennamen. Das Hamburger Menü, gefällt
genau.
mir gut.
Und auch da, also was die Timeline angeht, da habe ich jetzt auch, oder Stefan Wier, du warst mit in dem Call, da hatten wir einen Kollegen, der noch nicht so lange auf LinkedIn ist, der dann in einem Call sagte, ich überlege schon wieder, das zu löschen. Man sieht immer nur das Gleiche und nur Schneider-Leute bei LinkedIn und die Postings sind nicht so gut. Und da haben wir dann auch, oder ich war es oder irgendwer anders, ist auch vollkommen irrelevant, hat dann gesagt, ja, du musst dich beschäftigen. Ja, also du musst dich damit beschäftigen. Du musst halt schon gucken, du musst reingehen, du musst vielleicht was liken oder vielleicht, ich denke mal, Julia, da bin ich nicht so tief drin, wenn du die Beiträge schon allein anklickst, ohne zu liken oder zu kommentieren, merkt sich das wahrscheinlich LinkedIn auch und der Algorithmus und dann verändert sich auch deine Timeline. Also ich habe mittlerweile das ganz ausgeglichen, was Schneider, Elektrik-Mitarbeiter und andere Menschen, andere Kontakte angeht. Und seitdem macht es mir auch wirklich viel mehr Spaß.
Ja.
Ja. Ja.
Julia, ich habe noch eine Frage
Absolut.
An dich, weil mich einfach mal interessiert, was du davon hältst. Auf YouTube nennt man das Thumbnails oder Thumbnails, keine Ahnung. Und zwar meine ich damit dieses Anteasern, ja, also dass man in dem ersten, man kann es ja so das Posting verfassen, dass man im ersten Satz zum Beispiel schreibt, er ist gestorben, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Dann kann man nicht weiterlesen, muss den Beitrag öffnen und unten drunter steht dann, mein Mut, fremde Leute anzusprechen. Ja, aber dieses Gestorben, dieses wirklich Polarisieren, was hältst du davon? Ich habe auf LinkedIn jetzt einen Beitrag dazu gelesen und ich bin kein Riesenfan, aber ich finde es auch nicht schlimm, muss ich sagen, wenn es natürlich in einem gewissen Rahmen bleibt. Aber mich würde es mal interessieren.
Ich bin kein großer Fan davon.
Okay.
Ich finde es gut, dass man natürlich was findet als Opener, wo die Leute weiterlesen. Aber ich persönlich fühle mich, wenn ich sowas lese, immer ein bisschen hinters Licht geführt. Also entweder man hat was Spannendes zu sagen und dann lese ich sowieso weiter. Man muss nicht, mich nicht mit so kleinen Trickchen zwingen. Das finde ich ein bisschen das Störende dahinter. Auf der anderen Seite ist es ja nichts anderes als in den Zeitungen oder online Schlagzeilen liest man es ja genauso. Eine passende Headline finde ich gut.
Ja.
Aber nur etwas geschrieben, um dann zu lesen oder diese ganzen Clickbait-Beiträge, wo es nur darum geht, doppelt zu tippen und dann mehr Likes zu generieren, das finde ich unangebracht, weil darum geht es letztendlich nicht.
Ja.
Also gute Headline ja, aber nicht irreführend und dann vielleicht nicht so toller Content, wie es angekündigt ist.
Muss ich mich tatsächlich bei dir bedanken, weil ich bin ein riesengroßer Headline-Fan und habe dieses... Und habe das total miteinander vermischt, weil ich habe mich persönlich angegriffen gefühlt von dem Post, obwohl der Mensch mich nicht mal kennt. Ja, ich habe mich auch in die Diskussion nicht eingeschleust, weil das war irgendwie am Wochenende, sonntagsabends und da waren alle sehr aktiv. Und dann weiß ich, ich will dann auch wieder meinen Senf dazu geben oder mache es natürlich auch aus Freundlichkeit, deswegen habe ich es direkt gelassen. Und das ist sehr, sehr passend. Ja, also eine schöne Headline, eine etwas vielleicht provozierende Headline ist immer noch was anderes wie dieses Clickbaiting. Das ist auch der richtige Begriff dafür. Danke, finde ich gut. Ne? Hätten wir das auf LinkedIn gehabt und du hättest das unter dem Beitrag geschrieben, dann hätte ich auch auf LinkedIn wieder was gelernt. Das ist das, was ich damit meine, ne? So diese Kleinigkeiten einfach.
Ja, ich denke, diese Folge von Unter Strom wird auch bei LinkedIn geliked werden, beziehungsweise geteilt werden. Ich fand richtig, richtig viele coole Einblicke in das Tool und beziehungsweise in das, wenn wir es noch Social Selling nennen, aber wir wissen, es ist nicht Selling, es ist eigentlich Menschenmanagement, so haben wir es vorhin ja auch so ein bisschen gelernt. Julia, vielen, vielen Dank, das hat richtig viel Spaß gemacht und ich denke, der Michael sagt noch ein, zwei Sätze und dann hast natürlich wie immer bei Unter Strom der Gast quasi das Schlusswort. Also vielen, vielen Dank. Wir hoffen, dass es mal klappt, dass wir mal nach Wien kommen können und dann kann man sich da vielleicht noch mal ein bisschen besser austauschen und vielleicht auch mal gemeinsam einen Post absetzen. Also erstmal vielen Dank.
Ihr habt doch so ein schönes Studio in Wien. Wir haben ja jetzt noch genug Zeit, uns zu überlegen, wie wir Mr. Cool und Doc Power und die APC Academy mit Canon zusammenbringen könnten.
Ja.
Und dann kommen wir mal nach Wien, weil ihr das schöne Studio habt. Das fände ich cool.
Auf jeden Fall.
Das
würde mich freuen.
Julia, auch von meiner Seite vielen, vielen Dank. Ich fand es auch sehr spannend und ich fand es schön, mal noch so das ein oder andere, den Eindruck dazu zu bekommen, wie ihr das so seht oder wie andere das so sehen. Und vielen Dank, dass du uns geholfen hast, diese Message in die Welt hinauszutragen. Ja, dass wir nicht immer nur die bösen Sales-Leute sind, die irgendwem irgendwas verkaufen wollen. Und an unsere ZuhörerInnen da draußen, abonniert uns, liked uns, hört euch die Folge an, teilt es, erzählt es euren Freunden, Familie und Kunden und wir würden uns freuen, wenn wir beim nächsten Mal so um die 8 bis 9 ZuhörerInnen hätten. Und damit übergebe ich an dich, Julia.
Danke Stefan, danke Michael, danke Dr. Bauer und Dr. Cool oder Mr. Bauer und Dr. Cool. Schau, ich bin zwar mitten im Podcast und weiß es nicht aber Cool
alles
und
gut,
Bauer, das
alles
reicht
gut.
Schon.
Ist egal.
Ich bedanke mich, mir hat Spaß gemacht. Ich bin relativ spät in dieses Podcast-Thema eingestiegen, aber momentan bin ich sehr verliebt, würde ich sagen, in dieses Medium. Mir taugt es und es macht mir wirklich Spaß, heute in der Folge hier selber dabei sein zu dürfen.
Cool.
Und ich freue mich, wenn es auch nach der Folge Austausch gibt. Ich bin, wie gesagt, auf LinkedIn natürlicherweise. Wer immer sich melden möchte, sehr gerne. Und euch beide, sehr gerne. Wir setzen einen Post ab, am besten zuerst vom Canon TV-Studio und dann vom Schweizer Haus. Alles Liebe nach Deutschland
euch. Sehr schön.
Machen wir so.
Vielen Dank. Vielen Dank. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und Michael.
Stefan. Danke. Tschüss. We'll be right back.